Stellt euch das mal vor, da ist ein Mann, der hängt ein Bild an die Wand von sich selbst. Und auf dem Bild steht der Erste. Das Bild hat einen kostbaren goldenen Rahmen. Was ist davon zu halten? Vielleicht ist der Mann ein Sportler oder einfach nur ein großer Angeber. Aber nichts davon, der Mann ist Paulus und sein Bild ist unser Predigttext. Da schreibt Paulus über sich selbst zweimal, er ist der Erste. Was es mit dem kostbaren goldenen Rahmen auf sich hat, werden wir später sehen. Ich lese uns den Abschnitt aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1. Verse 12 bis 17. Paulus schreibt, es ist auch für unsere Ohren und Herzen bestimmt. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. Gott aber, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, dem sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Zweimal ist Paulus der Erste. Der Erste unter den Sündern, der Erste unter denen, die selig werden, die gerettet werden. Was ich wunderbar finde, Paulus schreibt einen Brief, er schreibt Briefe an Gemeinden, aber er schreibt auch Briefe an persönliche, an einzelne Leute, hier an seinen Freund Timotheus. Und da wird deutlich, Glaube ist immer sehr konkret und persönlich. Genauso wie Gnade, dieses große Wort Gnade und Barmherzigkeit ist sehr konkret. Es geht um den Einzelnen, so wie um das hundertste Schaf. Wir erleben hier heute ein Beispiel, Paulus, wie Gott, wie Jesus an ihm handelt. Er ist nicht Erster irgendwie im Ziel, er ist nicht zeitlich der Erste, sondern in der Sache. Er ist quasi Vorturner, Vorreiter, Modell, ein Typ. Es gehört zu seinem Apostelamt, Beispiel zu sein. Für alle späteren Jünger Jesu, Beispiel auch für uns. Ist Paulus Beispiel für mich? Also wenn ich mich so ein bisschen an die Geschichte von Paulus erinnere, sehr gut gebildet, ja, gesetzestreuer Pharisäer, römisches Bürgerrecht, sehr ernsthaft, Christenverfolger, war bei der Steinigung anwesend, hat sich dann als Erwachsener bekehrt zum christlichen Glauben, hat Gemeinden gegründet, Missionsreisen getätigt, war im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob es ein Vorbild für mich ist. Also ich finde mich da gar nicht so viel wieder. Er war davon so überzeugt, dass es religiös richtig ist, die Christen zu verfolgen. Er war immer sehr engagiert und energisch. Und er sagt, ich war ein Sünder, ein Lästerer, ein Verfolger, ein Frevler. Interessant ist aber, wir würden sagen, na klar, das wissen wir vorher, da war er irgendwie auf dem falschen Weg und so. Paulus sagt aber, nicht nur, dass er mal ein Sünder war, sondern dass er unter den Sündern immer noch der Erste ist. Es ist nicht nur Vergangenheit, es ist auch Gegenwart. Paulus hat auch als Apostel, auch als Bekehrter mit der Sünde zu kämpfen und er nennt das beim Namen. Stark. Was ist für uns vorbildlich? Nicht alles, aber Ehrlichkeit. Paulus versucht nicht, seine finstere Vergangenheit hinter einer Wand aus Lügen zu verbergen. Das versuchen wir Menschen immer wieder. Steckt uns irgendwie im Blut. Irgendwie das Außen was Besseres ist als innen drin. Ich kann mich immer wieder dabei ertappen, dass ich so das, was nicht so schön ist in meinem Leben, in der Vergangenheit, dass ich das ein bisschen kleiner oder harmloser darstelle oder gar nicht darüber rede. Noch gefährlicher finde ich, und das ist unter uns Christen auch sehr verbreitet, dass wir zwar zu vergangenen Dingen, die nicht in Ordnung waren, irgendwie stehen, darüber können wir auch reden, aber was aktuell so los ist, womit ich gerade zu kämpfen habe, darüber spricht doch keiner. Dass wir also sagen, früher habe ich mal Fehler gemacht, das war das und das, okay, aber wo ich heute in die Irre gehe, wo ich heute irgendwie gezwungen bin, etwas zu tun oder irgendwie in Sünde verstrickt bin oder irgend so etwas, da ist Ruhe. Wir sind sicherlich keine Christenverfolger wie Paulus. Ich glaube, ich hoffe, es war auch noch keiner bei einer Steinigung dabei. Aber lieblos und unwahrhaftig, das kenne ich alle, das kennen wir alle. Oder hochmütig, dass wir uns auf uns selber oder auf unsere Frömmigkeit was einbilden, auf andere geringschätzig herabsehen, ist uns vielleicht nicht unbekannt. Spätestens beim Egoismus sind wir alle dabei, dass wir letztlich doch immer eher an uns selber denken als an andere. Gleichgültig sind, dass wir es nicht so genau nehmen mit Gottes Wort, seinen Geboten. Und auch einfach faul, dass wir uns lieber mit leichter Unterhaltung, oberflächlichen Dingen beschäftigen und zerstreuen, als mit Tiefgang, was ganz tief drin ist, oder Gottes Wort in unser Leben lassen. Paulus ist uns Vorbild, Sünde, Sünde zu nennen. Nicht nur die, die vorbei ist, sondern die, die auch gerade da ist. Ganz offen damit umzugehen. Sprechen wir es ruhig aus, in der Beichte und auch sonst. Ich bin und bleibe einer, der Sünder ist. Das heißt nicht, dass ich moralisch irgendwie nicht perfekt bin, sondern dass ich letztlich Gott misstraue und irgendwie das Ziel verfehle. Warum sollte ich das tun? Hier im 1. Timotheusbrief wird deutlich, je ehrlicher ich zu meinen Irrwegen, zu meiner Sünde stehe, umso größer wird mir das Wunder der Gnade Gottes vor Augen treten. So heißt es wörtlich, es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe in Jesus. Es ist aber desto reicher geworden, also je ehrlicher und offener ich mit dem umgehe, was in mir an Dunklen ist, desto heller leuchtet sein Licht. Wörtlich ist es sogar noch viel stärker, es ist übervoll gemacht, es ist überschwemmt, es ist nicht nur ein überfließendes, sondern ein überschwemmendes Maß an Gnade, die in mein Leben schwappt, wenn ich sie reinlasse, wenn ich sage, ich brauche Vergebung. Ja, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Zack. Gott sei Dank. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht um fromme, gute Reden zu halten oder ein guter Mensch zu sein oder ein Vorbild, sondern um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns Sünder zu befreien. Und so schön ist es dargestellt in dieser Schafgeschichte, Jesus wartet nicht, bis er gesucht wird. Er hätte auch sagen können, ich guck mal, wann das Schaf wiederkommt. Wir schaffen das manchmal nicht mehr. Wir wissen nicht, wo der Rückweg ist. Sondern Jesus sucht selber. Das ist das Evangelium. Er macht sich selber auf die Suche nach dem Verlorenen. Und das, was auf der Welt vielleicht noch ganz gut ausschaut, aber in Ewigkeit verloren ist, das liegt ihm einfach am Herzen. Die verlorenen Söhne und Töchter heimzulieben. Das ist sein ungesuchtes Suchen, sein großes Erbarmen. Ja, es gibt im Glauben noch diese viel tiefere Wahrheit als alle meine Dunkelheit, als alle meine Fehler. Es geht bei uns nicht nach dem Prinzip möglichst perfekt und sauber, möglichst fehlerfrei. Da werden wir uns kaputt machen. Das kann nur heuchlerisch werden. Bei uns im Glauben gibt es diese tiefste Wahrheit. Für all meine Fehler, mir ist Erbarmung widerfahren. Ich habe die Gnade erfahren dürfen. Darin ist Paulus uns Beispiel. Bei Paulus war das ja so ein krasser Wechsel. Ja, er war erst kein Christ und ist dann Christ geworden. Er hat sich sein Leben um 180 Grad gedreht. Ist auch bei uns, bei manchen vielleicht so, dass ihr ein starkes Datum in ihrem Leben nennen könnt, wo sich alles gedreht hat. Da ist vielleicht auch dieser Wechsel so deutlich. Vom Verlorenen zum Gefundenen. Aber es gibt auch manche, die sind im Christentum aufgewachsen, geprägt im Elternhaus. Was ist denn mit denen? Ich zähle mich auch dazu. Wie ist denn da uns Jesus Vorbild, Paulus Vorbild? Ich habe mal in einem Buch gelesen von dem sogenannten Obelix-Effekt. Wir kennen Obelix, ja, von den Galliern, dieser Dicke. Der ist als Kind in den Zaubertrank gefallen und er ist immer neidisch, wenn die anderen ihre Portion da bekommen. Warum? Weil er sagt, naja, ich habe das seit Kind auf und die anderen erleben diese Veränderung immer wieder so krass. Das ist auch für die Christen, die schon immer irgendwie im Christentum verwurzelt sind, vielleicht so ein bisschen wie so ein Obelix. Dass wir neidisch auf die anderen schauen, der andere hat aber eine krasse Veränderung, das würde ich mir auch wünschen, aber für mich ist das schon so Routine. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Wir können von Paulus lernen, dein Leben hat eine Wende vollzogen und die Wende sieht aber immer ein bisschen anders aus. Ob du nun schon immer Christ bist, auch da brauchst du immer wieder Entscheidungen und Umkehr und Buße. Aber äußerlich verändert sich da manchmal nicht so viel. Das ist auch ein Geschenk, dass man nicht alles Schlimme durchmachen hat müssen. Oder aber es gibt diesen krassen Wechsel, dass man erst als Erwachsener zum christlichen Glauben zu Jesus gefunden hat. Beides ist möglich. Paulus ist uns beiden ein Beispiel und Vorbild. Wie sieht dein Weg aus der Umkehr zum Rückweg? Ein letzter großer Punkt, der sehr deutlich hier wird bei Paulus. Dieses Erfahren der Gnade, das maßlose Überströmen, das erfährt Paulus sofort als eine Beauftragung. Paulus erfährt, ich bin begnadigt, mir ist vergeben und sofort merkt er, ich bin jetzt gerufen, das weiterzusagen. Er wird sofort eingesetzt in seinen Dienst. Gnade und Apostelamt hängt bei Paulus immer ganz eng zusammen. Beides ist nicht voneinander zu trennen. Ja, und wir können auch überhaupt nicht Christen sein, ohne etwas für den Herrn zu tun. In allem Christsein liegt auch eine Beauftragung, eine Sendung. Es ist Gottes Barmherzigkeit und er setzt uns in ein Amt, in eine Aufgabe ein. Man kann sagen, jeder, der die Gnade Gottes erlebt und annimmt, wird automatisch auch in einen Dienst gesetzt. Wir sind ja gerade in der Zielphase, wo es darum geht, wer macht im KV mit, wer lässt sich berufen. Und das ist spannend. Und es sind viele, die sagen, ich traue das mir nicht zu, das ist mir zu groß, ich kann das gar nicht. Nicht von den äußeren Fähigkeiten, sondern vom Geistlichen, ich bin nicht gut genug. Höre ich ganz oft. Und wenn ich hier Paulus habe, dann ist es für mich eine ganz wunderbare Antwort. Jesus arbeitet mit solchen Menschen, die dafür eigentlich überhaupt nicht in Frage kommen. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Paulus, einer der schlimmsten Christenverfolger. Also Gott hätte sich so viele Apostel und Gemeindegründer erwählen können, die irgendwie eine gute Biografie haben, die nett sind im positiven Sinne. Und was macht er? Er nimmt den schlimmsten Bengel, der gegen ihn ist, krempelt ihn um und sagt, und du bist jetzt der, der jetzt überall von mir erzählt. Also das ist wunderbar, Humor Gottes. Und was ich dabei lerne, es gibt keinen, der zu schlecht ist oder nicht taugt. Man kann manches lernen, manches Äußere. Die Hauptamtlichen, die müssen ein Studium machen oder eine Ausbildung. Man muss auch Prüfung bestehen, um Pfarrer zu werden oder so. Aber geistlich arbeitet Jesus nur mit welchen, die durchgefallen sind. Haupt- oder ehrenamtlich, das gilt beidermaßen. Also Jesus braucht nicht die Perfekten, sondern die, die begnadigt sind. Manchmal vergleichen die Leute, die Christen, die Kirche mit einem Schiff, das Kirchenschiff. Ja? Und manchmal denkt man, wo soll das Schiff hinfahren und wer soll damit werden? Ich habe einen schönen Satz gelesen von Karl Rahner, dem katholischen Theologen. Warum kann der Kahn Petri nicht untergehen? Also der Kahn Petri, der Kahn von Petrus, das Schiff Petrus, also die Kirche. Warum kann die Kirche nicht untergehen? Antwort: Weil es von lauter Nieten zusammengehalten ist. Im doppelten Sinne. Ich fand das ganz großartig. Die Kirche ist von lauter Nieten zusammengehalten, im doppelten Sinne, ja? Wir sind Nieten. Es spricht alles gegen uns, aber er ist für uns. Er traut uns das zu. Gott traut uns zu, für ihn Gemeinde zu bauen. Man könnte auch sagen, anstelle von ihm. Er hätte auch sagen können, ich mache das alles selber, lass mal besser. Nein, kein Christ lebt nur für sich, für seinen eigenen Bereich, für seinen Spaß, für seine Karriere, für seine Familie, für seinen Hof, sondern sein Hof, seine Familie, sein Gewinn, seine Karriere ist auch immer fest verbunden mit einem Dienst, für eine Aufgabe für Gott. Das ist unser Selbstverständnis, das ist unsere Identität in Jesus. Wir sind für treu erachtet, ohne perfekt zu sein, ohne perfekt sein zu müssen. Wir sind beides. Wir sind Sünder und begnadigt. Wir sind Könige und wir sind Staub. Wir sind selbstbewusst und demütig. Der dich stark gemacht hat, so sagt es Paulus, und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt hat. Amt, Diakonie, Dienst, Hilfeleistung, Unterstützung. Also all das, das hängt bei Paulus hier ganz eng zusammen. Jesus hat dich für treu erachtet und er ermutigt dich zur Treue, zur Verlässlichkeit gegenüber Gott und gegenüber anderen Menschen. Das ist in der Ehe so, im Beruf, gegenüber Kindern und so weiter. Treue, dazu sind wir berufen. Und jeder auch in ein Amt eingesetzt. Und das ist vielleicht eine schöne Aufgabe für den Sommer jetzt. Vielleicht, wenn es ein bisschen ruhiger ist, längere Abende oder im Urlaub. Was ist meine Berufung? Ich habe Gnade erfahren. Was ist mein Dienst in der Gemeinde? Was ist meine Aufgabe, meine Rolle? Jeder hat einen Dienst. Und wenn es ein Gebetsdienst ist und wenn ich äußerlich nicht mehr viel tun kann, beten ist auch ein Dienst. Aber auch im KV mitzuwirken ist eine wichtige Aufgabe und dazu ist keiner zu schlecht. Was ist deine Aufgabe? Was ist dein Dienst? Wozu bist du begnadigt? Am Schluss, ich komme nochmal auf das Bild zurück mit dem Rahmen. Paulus zeichnet ein Bild von sich mit dem Titel Der Erste. Keine Prahlerei, keine Selbstbeweihräucherung. Es ist ein evangelisches Selbstporträt, ein Lobpreis Jesu. Mir ist Erbarmung widerfahren und das ist uns zum Vorbild aufgeschrieben. Der goldene Rahmen ist keine Selbstinszenierung, sondern pures Gotteslob. Der Rahmen ist der Anfang und der Ende, das Ende der Zeilen. Am Anfang, ich danke unserem Herrn Jesus Christus und am Schluss ein wunderbarer großer Lobpreis. Dank und Lob ist der würdige goldene Rahmen für das Evangelium, durch das wir gerettet werden und in dem wir beauftragt werden. Dank und Lobpreis ist der Rahmen, in dem wir drinstecken. Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, dem sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.